Jetzt sind wir unter uns. Die Reihen haben sich sehr geleert, hängt aber wahrscheinlich auch mit dem Hauskreis zusammen, der unterwegs ist. Aber letztes Mal hatten wir ja auch schon kräftige Lücken. Die Frauen waren in Paris, jetzt sind sie wieder da. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Erntedankfest und der Predigttext ist Matthäus 6, 19 bis 23. Es ist aus der Bergpredigt von Jesus. Und da sagt Jesus: Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Zweiter Teil des Predigttextes. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss die Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Dritter Teil des Textes: Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Erntedankfest und dann dieser Predigttext aus der Bergpredigt, passt das gut zusammen? Oder beißt sich das? In dem Abschnitt geht es nicht um Ernte und es geht nicht um Danken und es geht auch nicht um ein Fest. Und um Danke zu sagen, sind wir ja hier zusammengekommen. Das ist unübersehbar. Wir haben vorhin schon darauf hingewiesen bekommen, das Arrangement hier vorne, die Deko. Ich habe schon gleich gemerkt, im Schaukasten steht etwas zu dieser Thematik. Danke ist für manche das schwierigste Wort der deutschen Sprache. Draußen in der Garderobe und vorne am Altar ist, was die Gärten zu bieten haben. Ein Teil der Ernte können wir hier schon wahrnehmen im Gottesdienstraum. Und all das liegt hier stellvertretend für die Ernte in diesem Jahr. Viele von uns haben keinen Garten und Bauern haben wir auch gar keine mehr in der Gemeinde. Aber wir haben doch geerntet. Wir durften dieses Jahr übereinsammeln, was Gott uns geschenkt hat. Wir haben geerntet, wir durften sammeln, was Gott uns schenkte. Dazu gehört auch, was uns ganz woanders zugewachsen ist. Nicht im Garten, hinterm Haus, sondern das, was wir so Lohn nennen oder auch Gehalt oder Gewinn, was wir Rente nennen oder Zinsen oder auch Dividende, wer Aktien besitzt. Und danken bedeutet, dass wir aufbrechen. Dass wir aufbrechen aus der Selbstverständlichkeit. Das ist halt jedes Jahr so. Wir haben so und so viel Einkommen und können uns so und so viel dafür kaufen. Wir sind satt, haben auch was anzuziehen und können uns viele andere Dinge mehr, so Wünsche erfüllen. Das ist ja ganz klar. Und wenn das so selbstverständlich ist, dann vergisst man leicht, dass es eben gar nicht selbstverständlich ist. Was wir regelmäßig geschenkt bekommen, züchtet oft eine Anspruchshaltung in uns. Das merken wir an den Kindern. Wenn man sie einmal beschenkt, dann sind die noch ganz dankbar. Und wenn man sie in einem bestimmten Zeitraum nochmal beschenkt, ja, sind sie auch noch, freuen sie sich auch noch. Spätestens nach dem dritten, vierten Mal ist es eigentlich ganz normal. Komisch. Wir haben Frieden, schon über 60 Jahre. Wir haben Wohlstand, auch schon 50 Jahre. Erinnern wir uns doch daran, das ist eigentlich ein Riesengeschenk. Der Hinweis auf den Martin Ringhardt macht es deutlich, der hat im Krieg leben müssen. Der hat viele Besuche machen müssen, weil die Leute krank waren. Die hatten nicht Mumps oder Masern, sondern die hatten Pest. und die haben gehungert und die sind gestorben. Wie sollen wir bloß richtig antworten auf dieses ganze Füllhorn an Geschenken, was wir so Jahr ein Jahr ausbekommen? Was kann angemessen sein? Die Worte, die Jesus uns sagt, die leiten uns an zum dankbaren Lebensstil. Die helfen uns zum richtigen Dank, indem wir uns einen bleibenden Schatz erwerben, indem wir uns ein ungetrübtes Auge schenken lassen und indem wir dem echten Herrn dienen. Kommen wir zum ersten Teil, der bleibende Schatz. Jesus sagt, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Ja, das wäre ja mal was, wenn bei Gott jemand einbrechen würde. Wo Segen ist, wo es was gibt, wo was wächst, wo was wird, da sammeln die Menschen. Das Sammeln scheint ja wohl irgendwie uns in die Wiege gelegt zu sein. Ich glaube, das steckt so in uns drin. Manche lachen, vielleicht denken sie so über sich selber nach, was sie wohl sammeln, gell, Christa, oder? Sie nickt. Ja. Das steckt in uns Menschen. Zum Sammeln, das gehört dazu, mindestens seit der älteren Steinzeit, würde ich mal sagen. Wir merken das dann immer, wenn so EM, Fußball-EM kommt, dann kommen so diese Stickerhefte raus und man greift dann zu und sammelt dann die Abziehbilder. Wenn man so ein Heft dann voller Abziehbilder hat und das dann auch wirklich voll ist, dann ist das schon eine tolle Sache. Wie ärgerlich, uns fehlt noch ein Bild, vielleicht kann uns jemand helfen, die Nummer 41 im Duplo-Album fehlt. Da wird getauscht und gehandelt, damit die Sammlung doch voll wird. Dazu gehören auch Dinge, die gar nicht so materiell sind. Ich meine, auch natürlich Geld kann man sammeln und ein Auto, wenn man das Geld dazu zusammen hat, ist auch eine tolle Sache. Aber es gehören auch nicht materielle Sachen dazu. Künstlerische Fähigkeiten, sportliche Ziele, Zeugnisse, ein Schritt auf der Karriereleiter, Bewunderung von Menschen, Status, Ämter, Macht und Einfluss. Man kann das fast nicht alles aufzählen, was man alles so sammeln kann im Leben. Und mir fällt hier auf, dass Jesus gar nicht mal das Sammeln verbietet. Das macht er gar nicht. Er verbietet nicht das Sammeln, nicht das Schätze sammeln, sondern er fordert vielmehr zum richtigen Sammeln auf. Er verbietet es nicht, weil das eben in uns drin liegt. Gott hat uns so geschaffen, dass wir sammeln. Wir müssen etwas in uns zusammenbinden, was wir letztlich gar nicht könnten. Er fordert zum richtigen Sammeln auf. Sammeln macht Spaß. Darauf weist er allerdings hin, es kann aber auch umsonst sein, wenn wir an der verkehrten Ecke sammeln. Nehmen wir die Textbeispiele. Da ist zum Beispiel ein wertvolles Festkleid aus wertvollen Stoffen genäht und mit tollen Farbstoffen. Das war früher ein Statussymbol. Heute vielleicht wie ein nagelneuer Porsche aus Zuffenhausen. Ein Prachtstück. Aber innerhalb von wenigen Tagen kommt eine winzige, einzige Motte und die frisst hässliche Löcher in das beste Stück. Verloren. Alles umsonst. Die ganze Sparerei oder auch die Arbeit, alles umsonst. Beim Porsche vielleicht, einer kommt betrunken vom Fest nach Hause und ratscht in den Porsche seitlich ein Kratzer von hinten bis vorne am Gehweg. Alles hin. Da freut sich der Krieger über seine neue blitzende Waffe, wertvoll aus blinkendem Metall. Und dann kommt Nässe und Feuchtigkeit. Und alles geht kaputt. Rost kommt. Das kann uns ja heute mit den Schätzen, die wir so haben, sagen wir mal Aktien oder Wertpapieren, nicht so leicht passieren. Aber doch bleibt die Angst um das Gesammelte da. Früher konnte der Einbrecher sich vom Nachbarhaus aus, so nach Rififi-Methode, durchwühlen, durch die Erde durchgraben und plötzlich vor der Schatztruhe stehen und mitnehmen, was ihm gefiel. Heute gibt es das nicht mehr so. Es gibt heute Panzerknacker und es gibt für die anderen Sachen, die wir so haben, Inflation und Börsencrash, was wir zurzeit miterleben, dass viele viel Geld angelegt haben und erleben müssen, dass das Gesammelte sich plötzlich in nichts auflöst, wie wenn man Geldscheine verbrennen würde. So alt wie der Sammeltrieb, so alt ist die Sorge, dass das Gesammelte wieder verloren gehen kann. Das beides gehört miteinander zusammen. Wir sind besorgt um unser Leben. Wir versuchen uns abzusichern. Da gibt es Feuerversicherung, Hausratversicherung. Unser Erspartes soll möglichst sicher angelegt werden, dass es nicht von Inflation und Bankenkrisen gefährdet wird. Wir gehen auf Nummer sicher. Die Sorge um unsere Schätze erfordern ganz viel Mühe, viel Arbeit auch. Auch das gehört zum Sammeln dazu. Das ist wahrscheinlich das Mühsamste am Sammeln. Unsere Gedanken sind darauf ausgerichtet, abzusichern, zu versichern, die nötige Sicherheit zu bieten. Zeit und Einsatz ist nötig. Wir können sehr erfolgreich sein im Sammeln. Aber je erfolgreicher wir sind, je weiter wir es gebracht haben, umso mehr müssen wir uns Gedanken machen. Wegen der Motten und wegen dem Rost und den Einbrechern. Und am Schluss, ganz am Schluss, können wir bei viel Einsatz froh sein, wenn wir halten, was wir haben. Die Angst ist berechtigt. Aber vergessen tun wir auf Dauer, können wir von all dem sowieso nichts behalten. Egal, ob wir einen Börsencrash erleben, ob ein Krieg kommt oder nicht, am Schluss behalten wir nichts. Wir sind hier nur alle zusammen, nur auf der Durchreise. Ihr denkt, wir sind hier sesshaft, sind wir aber nicht. Wir sind alle nur auf der Durchreise. Und an der Grenze des Landes, in dem wir leben, müssen wir alles, was wir unterwegs so eingesammelt haben, in den Sack gesteckt haben, müssen wir alles wieder am Zoll abgeben. Wir dürfen nichts mitnehmen. Jemand hat einmal einem anderen erzählt, ich möchte es mal so haben wie mein Onkel. Wieso, sagt der andere, was war denn an dem so besonders? Ja, der ist als Millionär gestorben. Wie bitte? Sag das nochmal. Und als er das so hörte, fiel ihm ein, wie unsinnig das eigentlich war. Na klar, niemand auf der Welt ist je als Millionär gestorben. Als Millionäre stirbt keiner. Millionär ist man nur, solange man lebt. Vielleicht schon früher, aber spätestens, wenn wir diese Welt verlassen, wird alles wieder genommen. Die Vergänglichkeit von Obst und Gemüse ist klar, wenn wir das hier so liegen lassen würden, was wir hier vorne bewundern. Also spätestens nach 2 Wochen, da fängt es gewaltig hier an zu stinken. Wir müssen schauen, dass wir die Sachen wieder verteilen. Es vergeht. Auf alles, was wir sammeln, gehört ein Stempel drauf. Mich kannst du nicht mitnehmen. Jesus will uns sicher nicht die Freude am Besitz nehmen. Ganz bestimmt nicht. Ist ja letztlich Gottes Geschenk alles. Und wir sollen es ruhig genießen auch. Aber er will verhindern, dass wir irdische Schätze überbewerten. Er will verhindern, dass wir den besten Schatz, den es bei Gott im Himmel gibt, unterbewerten und daher völlig vergessen. Diesen Schatz können wir hier nicht darstellen in der Deko. Diesen Schatz haben wir bestenfalls am Kreuz, hinter der Deko. Jesus fordert uns auf, Schätze zu sammeln, die unvergänglich sind, die keinen Motten, Rost oder Diebstahlschutz benötigen. Sammelt euch aber Schätze auf der Erde. Was sind das für Schätze? Sind das die guten Werke? Dass ich mich in der Drogenarbeit engagiere? Dass ich einer alten Dame die Wohnung putze? Dass wir unseren alten Opa pflegen? Könnte man sagen. noch nicht mal so was Simples wie ein Glas kalten Wassers, das einem Durstigen gegeben wird, wird beim Weltgericht vergessen werden, sagt Jesus. Taten gehören mit dazu. Sie sind die nötige Außenseite von diesen Schätzen. Eigentlich, und das ist der Kern, geht es um eine veränderte Persönlichkeit, um einen veränderten Charakter. Der lässt sich mitnehmen. Ein veränderter Charakter, der hat immer ganz viele Taten um sich herum. Ohne entsprechende Taten kein veränderter Charakter. Jesus ruft seine Jünger dazu auf, sich selber verändern zu lassen. Dazu ist der Heilige Geist sehr nötig. Und dann, so sagt, schreibt es Paulus in seinem Brief an die Galater, dann beginnt etwas zu wachsen, wie im Frühling, wo die ersten Halme kommen, die wachsen aus und dann kommt es zu Früchten, die Früchte des Heiligen Geistes. Von denen schreibt er in seinem Brief an die Galater und er zählt sie alle auf: Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und aus lauter diesen Früchten wachsen dann die konkreten Taten hervor. Und die bleiben in Ewigkeit bestehen. An einer anderen Stelle sagt er, dass die drei, die bleiben auf ewig bestehen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und diese Schätze müssen wir uns mühen. Da müssen wir uns so bemühen, um ein Bild zu nehmen, wie der gewiefte Börsenzocker sich bemüht um die gewinnträchtigen Rohstofffonds. Da müsste man nach Ausschau halten. Und wenn eine Gelegenheit da ist, zupacken, festhalten, sammeln. Die Früchte lassen uns Christus ähnlicher werden. Liegt uns dieser Schatz am Herzen, dann sendet er ganz starke Impulse ins Herz. Dann haben wir bald ganz andere Sorgen als die alten Sorgen um Sparkonto und Hausstand. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. So sagt Jesus. Das ruft er uns zu, jedem Einzelnen. Gott will für unsere Nahrung und unsere Kleidung sorgen. Er will uns reich beschenken. Aber sammelwürdige Schätze sind sie nicht. Genuss ja, sammeln, das lohnt sich nicht. Sammelwürdig ist, was unser Herz in die richtige Richtung lenkt. Wo mein Schatz ist, da ist mein Herz. Also die Leitfrage Nummer 1 für uns heute: Welche Art Schätze sammle ich in meinem Leben? Und die kann auch nur jeder für sich selber beantworten. Zweitens das ungetrübte Auge. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Hier sind natürlich nicht buchstäblich unsere Augen gemeint. Das wäre ja mal was. Da geht einer zum Augenarzt und der Augenarzt sagt ihm, ja, ich muss Ihnen eine schlechte Nachricht machen. Irgendwie ist Ihre Linse so eingetrübt durch Neid und Habgier. Ja, das gibt's nicht, ist klar. Unsere ganze Wahrnehmung ist gemeint. Wir nehmen pausenlos Dinge wahr. So wie wir pausenlos damit beschäftigt sind, Dinge zu sammeln, wie das so in unsere Wiege hineingelegt ist, ist es natürlich auch in unsere Wiege eingelegt, dass wir pausenlos Dinge wahrnehmen, Sinnesreize. Und alle diese Sinnesreize, wenn wir das alles so in uns rein aufnehmen würden, dann würden wir überflutet werden. Wir wären nicht in der Lage, sind nicht in der Lage, alles zu verarbeiten. Wenn wir nicht die Gabe hätten, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und das Unwichtige wegzufiltern, das wäre ganz, ganz schlimm für uns. Wir entscheiden selber, was wir ranlassen, was in unser Herz hineinkommt. Wir entscheiden selber. Wir erlauben bestimmten Dingen, dass sie uns betroffen machen und andere Dinge eben nicht. Wir gehen dabei wählerisch vor. Ich habe von den Schätzen gesprochen. Da, wo wir unseren Schatz vermuten, da gucken wir hin. Wo wir denken, da ist ein Schatz, das saugen wir in uns auf. Wir gehen etwa vor wie so eine Suchmaschine im Internet. Wer einen Internetanschluss hat, weiß, was ich meine. Man sucht etwas zu einem bestimmten Thema. Und wie kommt man an die passenden Seiten ran? Man gibt in einem Suchfeld ein Stichwort ein. Und dann kommt alles, was zu diesem Stichwort weltweit zu finden ist. Und das nehmen wir dann ein. Und so gehen wir eigentlich im Leben auch vor. Das verengt natürlich unser Gesichtsfeld in gewisser Weise, das ist klar. Neid verengt unser Sichtfeld. Habgier trübt die Linse ein. Himmlische Schätze werden gar nicht mehr wahrgenommen, sind uninteressant. Bleiben links liegen, haben wir gar nicht wahrgenommen. Gottes Herrschaft befindet sich außerhalb unseres Gesichtsfeldes, ist irrelevant. Interessiert nicht. Haben wir vielleicht so gesehen am Rand, aber für uns bedeutungslos. Es wird verachtet, links liegen gelassen, was wirklich wertvoll ist. Und dann wird es sehr, sehr finster. Wir lassen ja uns ja in unseren Taten leiten von dem, was wir wahrnehmen. Das, was wir wahrnehmen, leitet uns in unseren Taten. Wir finden also Gottes Wege nicht mehr, auch wenn sie vor der Nase liegen. Die Frage, was ist Gottes Wille eigentlich, ja, die müsste man zurückgeben und fragen, wo guckst du denn hin, was lässt du denn rein in dein Herz? Wir sind völlig orientierungslos und verlieren uns in der Welt. Wir brauchen Licht. Licht soll uns umgeben, auf keinen Fall dunkel. Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt, also auch mein Licht. Wer an mich glaubt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, umhergehen, sein Leben leben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus selbst ist das wahre Licht, das eigentliche Licht. Licht gibt Hoffnung. Licht gibt Orientierung. Und Geborgenheit, ein festes Herz. Diesem Licht muss ich mich aussetzen, um zu sehen. Also, Leitfrage 2, was halte ich in meinem Leben für relevant? Welche Suchbegriffe gebe ich ein in meine Suchmaschine? Letzter Teil, der echte Herr. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wir sind in unserem Leben pausenlos am Sammeln, das gehört zu uns dazu. Wir sind in unserem Leben auch pausenlos dabei, irgendwelche Dinge wahrzunehmen, zu sehen, zu schauen. Und genauso sind wir unser ganzes Leben lang am Dienen. Wir dienen. Darauf sind wir angelegt. Wir dienen. Wir dienen immer irgendwem. Egal, ob uns das klar ist, weil wir mal irgendwo eine Entscheidung getroffen haben, oder ob uns das nicht so klar ist. Wir dienen. Die Frage ist spannend. Wem wir denn wohl dienen? Wer denn unser Herr ist? Eigentlich eine Grundfrage, aber die wird oft vergessen, weil wir doch so beschäftigt sind mit dem Sammeln und mit dem Schauen. Es gibt so viel zu schauen und auch mit dem Dienen an sich. Und da ist keine Zeit mehr nachzufragen, wem diene ich eigentlich? Dienen muss man immer. Jesus hat auch nichts gegen das Dienen. Aber er sagt, niemand kann, auch wenn er es noch so gerne würde, zwei Herren dienen. Es funktioniert nicht. Probiert es aus, es funktioniert nicht. Was macht denn das Wort Danke so schwer? Wir haben es gesehen im Schaukasten. Was macht es so schwer? Selbst die Kinder muss man daran erinnern. Wie sagt man Danke? Ja, Es ist das liebe Geld, wenn es Machthaber in unserem Leben ist. Das macht es unendlich schwer, Danke zu sagen. Unser Besitz will uns ohne eine eigene Entscheidung, ungebeten, beherrschen, will uns in seinen Bann ziehen. Es ist IH, inoffizieller Herr. Wir bewundern Wohnungen und schöne Autos, alles hart erarbeitet und erfolgreich durchgesetzt. Und auf einmal ist das Selbstgeschaffene viel, viel mächtiger als der Schöpfer. Wir sammeln ein, was ein anderer schenkt. Was der geschenkt hat, das haben wir vergessen. Aber das Einsammeln, das ist uns dann ganz konkurrenzlos wichtig. Und da vergessen wir glatt, Gott ist der Schöpfer, der Geber aller schönen Dinge im Leben. Er schenkt uns alles, was uns so gut gefällt und was uns auch Spaß macht. Wir haben uns von der Macht der Gier einfangen lassen und haben es noch nicht mal gemerkt. Wir leben auf der dunklen Seite und denken, wir leben auf der hellen Seite. So hart beurteilt es Jesus. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Davon wegkommen, wie geht das? Das geht nur, wenn wir uns der Macht Gottes unterstellen und das immer wieder erneuern. Das darf nicht bei einer Entscheidung bleiben, wahrscheinlich sogar täglich. Heute, lieber Herr Jesus Christus, sollst du mein Herr sein und ich sage allen anderen Herren ab. Wenn wir ihm dienen wollen, das heißt Ausschau halten nach den Schnäppchen, die im Himmel was zählen, zum Beispiel andere froh zu machen, unterstellen wir uns ihm doch. Gott ist gut. Wir sehen das an den Geschenken im eigenen Leben. Besonders erkennen wir das darin, dass er seinen Sohn geschickt hat, dass der für mich gestorben ist, dass er sein Leben gelassen hat. Von ihm heißt es, dass er Salbe hat für unsere Augen. Ich habe am letzten Sonntag einen kleinen Brief vorgelesen, den Jesus an die Gemeinde in Laodicea geschrieben hat. Und da war unter anderem dieser Satz drin, kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Und gemeint war er selber. Ich komme zum Schluss und möchte nochmal bündeln mit drei Fragen. Es ist immer gut, wenn man Fragen an einen Bibeltext stellt. Man kriegt viel mehr, profitiert viel mehr davon, wenn man mit Fragen an einen Text geht. Und mit diesen Fragen möchte ich gern in die Stille gehen mit euch. Wo sammle ich die Schätze meines Lebens? Welches sind die Suchbegriffe meiner Wahrnehmung? Welchem Herrn will ich dienen? Will ich heute dienen? Lieber Herr Jesus, dein Wort erwischt uns mitten im Leben, mitten im Erntedankfest und wir spüren, dass du uns kennst, dass du um unsere Kämpfe weißt, um unsere Irrtümer. Aber deine Worte sprechen auch von dem Plan, den du mit uns hast. Und wir danken dir dafür, dass wir dir nachfolgen, nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens hat. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Augen hell und klar machst, dass wir ausschauen nach dem, was dir wichtig ist. Dass wir Schätze sammeln im Himmel und nicht hier auf der Erde. Und dass wir ganz klar dir dienen und nicht irgendwelchen anderen Herren. Amen.